wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Unsere Geschichte beginnt in München im Jahr 1891. Sie endet 1958 in Ost-Berlin. Dazwischen spielt sie an allen möglichen deutschen und europäischen Orten, Metropolen genauso wie Kleinstädten. Paris, Wien, Prag und Moskau sind ebenso dabei wie Jena, Bad Saro oder Bad Urach. Die Geschichte spielt außerdem in mehreren politischen Systemen, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Sie beginnt im Deutschen Kaiserreich, umfasst zwei Weltkriege, den ersten Versuch einer deutschen Demokratie in der Weimarer Republik, die Sowjetunion, die Zeit der deutschen Besatzungszonen und die beiden deutschen Staaten, die 1949 gegründet werden. Die Deutsche Demokratische Republik einerseits, die Bundesrepublik Deutschland andererseits. Wer heute den Namen Johannes R. Becher hört, denkt, wenn er ihn überhaupt schon einmal gehört hat, in der Regel an den Verfasser der Nationalhymne, eben jener Deutschen Demokratischen Republik, die so demokratisch nicht war, was auch ihr erster Kulturminister, Becher, nur zu gut wusste. Was kaum noch jemand weiß, ist, dass Bechers Leben sehr viel abenteuerlicher war, als dieser vermeintliche Zielpunkt erahnen lässt, und dass die einzelnen Stationen keinesfalls stringent auf ihn zugelaufen sind. Becher war nämlich auch Expressionist und als solcher Sprachzertrümmerer par excellence. Er war einige Jahre drogenabhängig und vor 1933 einer der skandalträchtigsten Autoren seiner Zeit. Kaum eine gesellschaftliche oder literarische Entwicklung, die sich nicht auf sein Leben und Werk ausgewirkt hätten. Kaum ein namhafter Autor oder Verleger, der nicht irgendwie mit Becher im Kontakt gestanden hätte. Kaum eine Künstlerin oder Literatin, mit der Becher nicht eine enge und oft für beide Seiten produktive Verbindung eingegangen wäre. Die Geschichte Johannes R. Bechers ist wie kaum eine andere mit der Deutschen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbunden, ihr verpflichtet und von ihr geprägt. In ihr kommen alle vor, die in Kunst und Literatur, später auch in der Politik, Rang und Namen haben, ob Alfred Kerr oder Richard Demel, Thomas Mann oder Alfred Döblin, Emibald Hennings oder Hans Fallada, Georg Lukasch oder Walter Ulbricht. Und in ihrem Einfluss natürlich auch Kleist, Goethe, Rimbaud oder Whitman. Die Geschichte steckt aber auch voller Extreme, radikaler Umschwünge und psychischer Krisen. Besonders in den 1920er Jahren schwankt Becher manchmal innerhalb von wenigen Tagen zwischen einer vollständigen Verschreibung an die Politik und dem genauen Gegenteil, dem Rückzug in lebensreformerische Kreise und die Religion. Bechers Geschichte ist lehrreich. Sie ist aber auch ein wilder Ritt durch alles, was die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ausmacht. Warum ist sie so unterbelichtet? Auch das ist deutsche Geschichte. Denn Bechers schlechter Ruf, der sein Vergessenwerden wesentlich begründet, resultiert aus dem Kalten Krieg. Becher galt in der DDR als Repräsentant eines sozialistischen Realismus, der er nie war, und in der Bundesrepublik als SED-Funktionär und sozialistischer Lieddichter, der er zwar war, aber nicht nur war. Die Geschichtsschreibung hat die Brüche überdeckt, die auch Bechers letzte Jahre ausmachen. Es ist alles so viel komplizierter, als man auf den ersten Blick sieht. Wagen wir uns deshalb hinein in ein Dichterleben des 20. Jahrhunderts, das voller einfacher Antworten steckt und doch gerade deshalb keine geben kann. Dieser Podcast, der Johannes R. Becher, der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts und natürlich auch der literarischen Moderne gewidmet ist, wird die unterschiedlichen Facetten der Begebenheiten aufhalten, die literarischen, die biografischen, die gesellschaftlich-politischen Zusammenhänge. Denn letztlich geht es mit der deutsch-deutsch-deutschen Geschichte, die wir hier erzählen wollen, um Fragen die heute relevanter denn je erscheinen. Was verbindet Ost und West? Was bringt ein politisches System zum Kippen und was kann man dagegen tun? Wie politisch soll die Kunst sein und verliert sie dadurch automatisch an Qualität? Dies sind die Fragen des Podcastes Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast. Doch bevor wir uns in den kommenden Folgen in einzelne Phasen von Bechers Leben und Werk im Detail vertiefen, brauchen wir erst einmal einen Überblick. Und das ist das Thema dieser ersten Folge.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast. Mein Name ist Christine Eichhorn und ich sitze hier mit
Toni Bernhardt.
Ja, hallo Toni.
Hallo Christine.
Ja, wir wollen uns über Becher unterhalten. Das ist doch ein interessantes Thema.
Allerdings, das ist ein sehr interessantes Thema und ich kann mich sehr gut an die Planungen auch erinnern, dieses Podcasts, die ja wie jede Planung einen längeren Vorlauf haben. Und mich hat vor allem diese Figur fasziniert und in den Vorgesprächen hat mich immer so fasziniert, was der alles war, was der alles gemacht hat, jenseits vom Bekannten als Dichter der DDR-Hymne, als Kulturfunktionär, dass er ein Münchner war. Das hat mich wie kommt's denn? Also Münchner Bohem, Becher, wusste ich nicht. Und so viele Facetten des literarischen Werks, auch des politischen Werks. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, das ist sowas wie ein Symptom des 20. Jahrhunderts oder ein Exempel des 20. Jahrhunderts aus einer Perspektive und Sicht, die mir komplett unbekannt war. Ich habe dank der Gespräche mit dir bin ich darauf gestoßen und du kennst dich sehr gut aus mit Johannes R. Becher. Deswegen freue ich mich umso mehr, mit dir da mitzumachen und diesen Podcast zu versuchen. Und ich bin total gespannt, wo uns die Reise hinführen wird.
Ja, man muss vielleicht für unsere Zuhörerschaft sagen, dass wir hier beide an der Universität Stuttgart sitzen, im Bereich Literaturwissenschaft unterwegs sind, im neueren deutschen Literaturwissenschaft. Und ich habe ja meine Habilitation über Johannes R. Becher geschrieben und habe auch unlängst erst einen biografischen Artikel verfasst. Genau, und du bist sehr technikaffin. Oder gibt es andere Dinge, die die Leute noch über dich wissen müssten hier für diesen Kontext?
Naja, ich bin praktischerweise auch Literaturwissenschaftler, aber ich mache auch Seilbahnmusik.
Ja, genau, das ist eine schöne Sache. Die hören wir ja auch ein bisschen hier in diesem Podcast.
Die wird immer wieder hörbar werden. Das, stimmt, jetzt kommen wir schon auf die Musik zu sprechen. Die Musik für Intro und Outro sind übrigens von Hans Miersch. Er hat uns dankenswerterweise diese Musik zur Verfügung gestellt. Das sind Klavierimprovisationen, die wir für Intro und Outro verwenden durften. Ich spiele Seilbahn, andere spielen Klavier oder Violine. Ich spiele Seilbahn oder seilgespannte Brücken, also alles, was mit Drahtseilen zu tun hat. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir gelegentlich oder innerhalb der Klammern Intro, Outro für Musik aus Seilen verwenden werden. Ich bin sehr gespannt. Es wird auch das erste Mal sein, dass diese Art von Musik, diese Klangmuster an die Öffentlichkeit gelangen und dass man damit was macht. Also auch darauf freue ich mich sehr.
Ja, sehr schön. Ja, das ist ein Seil, ein Drahtseilakt ist ja das Leben von Johannes R. Becher in gewisser Weise auch. Darüber werden wir ja jetzt ein bisschen reden. Du hast ja schon gesagt, es ist einfach total faszinierend, sich mit diesem Autor zu beschäftigen. Gar nicht mal unbedingt, weil er immer in jeder Hinsicht so gute Texte geschrieben hat. Das ist durchaus wechselhaft. Aber das ist einfach ein unglaublich spannender Lebenslauf und natürlich so viele Vernetzungen, die für die deutsche Geschichte, für die deutsche Literaturgeschichte so unglaublich wichtig sind. Und deswegen haben wir diesen Text ja oder diesen Podcast hier ja auch wieder anders genannt. Das ist übrigens ein Titel, den ich von Becher selbst übernommen habe. Und zwar hat er mehrere autobiografische Texte geschrieben, aber einen Roman gibt es ganz am Ende, der nicht fertig geworden ist, an dem er noch gearbeitet hat, bis zu seinem Tod 1958. Und der trägt eben genau diesen Titel wieder anders. Da gibt es eine Figur, die heißt Hans Anders, der irgendwann entscheidet, dass er sich umbenennen will und dann nennt er sich irgendwann wieder Anders und dabei bleibt es, so heißt es im Text. Also das heißt, das ist so eine Figur, die so diesen ständigen Wandel abzeichnet und auch zum Programm macht, den ja Bechers Leben auch ausmacht. Und deswegen ist es eigentlich ein sehr schöner Titel für unser Projekt hier, weil es diese Vielseitigkeit und diese ständigen Umschwünge so deutlich macht.
Und mir kommt auch vor, es ist fast noch eine Potenzierung der Alterität oder des Anders. Wieder anders ist ja ein Anders, das immer wieder anders wird. Das finde ich einerseits programmatisch total spannend und andererseits ja auch von dieser Titelgebung. Es gibt genug Figuren in der Literatur, die heißen anders. Mhm. Aber wieder anders ist nochmal was anderes, weil es ja quasi ein anders zur Potenz gewissermaßen bedeutet oder eben ein anders, das sich perpetuiert, das gar nie so gesehen kann es gar nicht sein, dass und dabei blieb es oder dass das dann der Name blieb. Also dieses und ich hatte auch beim ersten Kennenlernen, beim Näherkennenlernen vom Werk von Becher den Eindruck, dass sich der Typ einfach ständig neu erfindet und immer wieder neu erfindet und ganz anders erfindet. Der bleibt nie gleich und der ist jemand und viele.
Ja, genau. Deswegen wird es ihm ja auch nicht gerecht, wenn man so diese Lesart hat, die vielleicht, wenn man den Namen schon mal gehört hat, ne, dann kommt man irgendwie drauf, ja, DDR-Kulturminister, da dürfen wir gleich mal drüber reden, und Dichter der Nationalhymne der DDR. Aber dann reduziert man ihn halt auf dieses Ende und da ist ja so viel mehr davor und eigentlich auch noch gleichzeitig, dass man ihm damit ja gar nicht gerecht werden kann.
Ich habe ja gestaunt, als ich draufgekommen bin, dass er Volkslieder geschrieben hat. Neue deutsche Volkslieder. Also ich freue mich auch auf die Folge darüber. Oder Weihnachtslieder, die dann in der DDR-Rezeption Friedenslieder hießen, von Inge Lammel deklariert. Also Becher als Volksliederdichter, das ist ja hochromantisch.
Ja, und auch irgendwie ein bisschen verrückt.
Ja.
So in der Nachkriegszeit, das hat er ja 1949, 50 gemacht, ne, also in der Anfangszeit der DDR, mit dem Ziel, so ein, ja, im Prinzip das wieder auferstehen zu lassen für ein, ja, eine neue, einen neuen deutschen Staat. Ne? Das ist, also dieser ganze Kontext ist schon, ja, ist interessant.
Hat dieser neue deutsche Staat diese Bürgerlichkeit gebraucht? Oder ich frage mich da immer, eben, es scheint ein Bedürfnis danach bestanden zu haben, das er bedient. Und ich frage mich, da hat er da der Innovationskraft nicht getraut oder dem Innovationsversprechen, das einerseits die DDR, andererseits ja quasi die Allianz mit der UdSSR gebracht hätte, das Fortschrittliche in Kunst, in Literatur und so weiter. Und dann kommt der daher recht früh, ich glaube 59, 58 oder Ende der 50er Jahre mit den Volksliedern und den Weihnachtsliedern.
Sogar noch 10 Jahre früher.
Sogar noch 10 Jahre früher, Ende 40 eben. Ja, also wie würdest du das einordnen? Ist das eine Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg, auf die auf das Nachkriegschaos, auf die Neuordnung der europäischen Welt in der Nachkriegszeit? Oder ist es ein starkes Zugeständnis an das, was absehbar war, dass es nicht eingelöst werden konnte? Oder wie würdest du das sehen?
Das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben ja in der DDR und auch schon vorher, ne, aus der UdSSR kommend, diese Skepsis gegenüber sehr modernistischer Kunst. Ja, das ist ja, gibt's ja unbedingt, deswegen gibt es ja den sozialistischen Realismus, diesen Trend zu traditionelleren Erzählweisen, die dann nur einfach eben ideologisch aufgeladen werden. Und insofern passt das einerseits, natürlich dockt er da ein bisschen an, andererseits geht er aber schon zu tief in die Romantik hinein. Ne? Und ich meine, diese Volkslieder sind ja noch relativ schlicht, wenn man so will. Ne? Das ist so diese klassische romantische Lieddichtung, ne? Irgendwie so ein schönes, einfaches Lied und man fühlt sich irgendwie wohl. Aber er macht es ja auch auf anderer Ebene. Ich hatte den Roman Wieder anders schon angesprochen. Der ist ja total romantisch und zwar im Sinne von frühromantisch. Also das heißt, der ist selbstreferenziell. Da gehen die Ebenen durcheinander. Also das heißt, das ist jetzt erzählerisch ja viel, viel komplexer. Das heißt, im Prinzip macht er schon eine sehr dezidierte Rezeption der romantischen Dichtung in dieser Zeit. Das beginnt so in der Exilzeit schon, wo er sich anfängt, dafür zu interessieren. Und es ist eigentlich das, was diese avantgardistischen Texte ablöst, diese Sprachzertrümmerung, die man in den 10er und 20er Jahren hatte.
Wo er auch beteiligt war. Also Becher als klassischer Moderner, das war mir auch gar nicht so präsent. dieses, also ich freue mich sehr auf die auf das Frühwerk, auf die Gespräche darauf, weil du eben sagst, der ja, revidierende Umgang mit Modernistischem, ja klar, das fußt ja auf Modernem und das ist ja auch spannend, dass Becher da mittendrin war und Akteur der Moderne in den 10er und 20er Jahren, fast muss man sagen, auch in den Nullerjahren schon, aber 10er, 20er Jahre sehr früh als moderner, expressionistischer Dichter, der von der Lyrik herkommt. Mhm. Kann man das sagen, dass Becher hauptsächlich von der Lyrik kommt?
Kann man sagen, ja, genau. Also das ist sogar auch was überlege gerade in welchem Forschungstext das steht, wo man auch sagen kann, das hat auch die Forschung festgestellt, dass der auch in seinen dramatischen und erzählerischen Werken natürlich sehr stark von der Lyrik her schreibt. Ja? Also das kann man schon sagen. Vielleicht ist das jetzt auch ein guter Aufhänger, um mal so ein bisschen zurückzugehen und so die einzelnen Stationen durchzugehen. Wir haben das jetzt so ein bisschen vorweggenommen, aber zur Orientierung, glaube ich, du hast ja kurz schon angedeutet, Becher kommt aus München. Ja, das wissen auch viele nicht, genau. Also so diese traditionelle Münchner Bohème, der ist Jahrgang 1891 und damit so diese, eine ähnliche Generation wie Ben und Brecht, ne? Der eine ein bisschen älter, der andere ein bisschen jünger. Und die sind auch ungefähr alle gleichzeitig gestorben, ne? Ende der 50er Jahre. Also das ist die Generation, in der wir uns bewegen.
Mhm. Auch in der Generation von Demel? George, nee. Vielleicht noch?
Ja, Demel ist älter.
Ist älter.
George, glaube ich, auch. Ne?
Die sind ja, älter, aber die sind wirken noch nach in München in der Zeit.
Die wirken nach, genau. Die sind ganz wichtig. Also gerade Richard Demel ist ja jemand, den der frühe Becher total verehrt. Ja? Wahrscheinlich vor allem für seine erotische Dichtung, weil das, was Richard Demel, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Aber was Richard Demel ja damals so, der war ja so eine besonders wichtige Figur für viele Expressionisten, weil er eben diese Regeln gebrochen hat und sich darüber hinweggesetzt, über diese Sexualmoral des Bürgertums des 19. Jahrhunderts. Ne? Das ist ja eigentlich das, was man mit Richard Demel verbindet. Und das ist halt etwas, was der frühe Becher ganz toll findet. Der seinerseits aus einer protestantischen Familie kommt in München, die eine Rechtsanwaltfamilie war. Also sein Vater war Richter zeitweise und eine kurze Zeit lang war er auch mal Anwalt, also der hat verschiedene Positionen, also war Jurist, ne, hat verschiedene Positionen in München da eingenommen. Also so eine gut bürgerliche Familie, also auch das hat ganz traditionelle Verlauf für spätere Expressionisten, ne, die kommen ja oft aus so einer gut bürgerlichen Familie und dann rebellieren sie gegen dieses bürgerliche Leben, indem sie sich eben dann so Künstlerkreisen anschließen, mit Prostituierten herumhängen, Drogen nehmen, ne, und ganz viele Liebschaften haben und das ist eigentlich etwas, was Herr Bechers Leben auch auszeichnet in diesen frühen Jahren.
Gewisse Ähnlichkeit mit Brecht hat das ja auch irgendwie, kann man vielleicht?
Das glaube ich schon. Ich meine, ich kenne mich nicht so gut aus mit dem frühen Brecht, ne? Aber man sieht es ja allein schon die Parallele später dann, ne? Dass die dann beide in der DDR landen und beide eigentlich so wichtige Dichter für die DDR waren. Bei Brecht ist es ein bisschen komplizierter, ne? Das wissen wir. Aber sie schreiben halt auch sehr ähnlich. Also es gibt ja, das ist witzig, es gibt ja ein Gedicht von Becher, das in der Brecht-Ausgabe gelandet ist, weil die irgendwie nicht wussten, dass es ein Becher-Gedicht ist. Also da sieht man, dass der Ton, wenn man nicht total gut mit Becher vertraut ist, dann sieht man es. Aber wenn man so ein bisschen oberflächlich draufschaut, dann sieht man, dass die doch zum Teil sehr ähnliche Sachen auch machen. Und das ist durchaus repräsentativ, ne, was Becher da macht oder wie er lebt. Auch wenn es vielleicht noch ein bisschen extremer ist als bei vielen Brecht. Anderen. Mhm.
Genau. Und beide kommen aus dem Süden.
Beide kommen aus dem Süden, genau. Ne? Von Brecht stammt ja dieser Satz, das Beste an Augsburg ist der Zug nach München.
Vielleicht ist das auch nur ein Klischee, diese Vorstellung, dass das, es hat eine zufällige Gemeinsamkeit, dass beide aus einer süddeutschen Stadt kommen. Und eben... Interessant ist das schon, dass es sozusagen ein historischer, politischer Kontext ist, der eigentlich nicht vermuten lässt, dass das maßgebliche Propagandisten, Funktionäre, Denker für ausgerechnet die DDR werden. Mhm. Also ich finde das einfach immer sehr, sehr erstaunlich.
Ja, ist es auch, ne? Also, weil das würde man jetzt vom frühen Becher würde man da auch erstmal nicht drauf kommen, ne? Der Weg, ich meine, natürlich kommt er irgendwann zum Kommunismus, aber auch das ist nicht, das ist kein Selbstläufer, ne? Genau, also München, erste Station, hat man jetzt schon angesprochen, gutbürgerliche Familie. Und dann wird es nämlich schon interessant, also wir werden darüber noch in einer eigenen Folge sprechen, aber abgesehen davon, dass es mit Becher während seiner Schulzeit immer wieder Probleme gab, auch das müssen wir nochmal genauer anschneiden, ist wirklich das erste wichtige Ereignis dieser Suizidversuch von 1910. Da war er Abiturient, ne, und hat da versucht, sich mit einer 26-jährigen, also deutlich älteren Freundin das Leben zu nehmen. Sie ist dabei umgekommen.
Das ist ja wie Kleist.
Ja, es ist wie Kleist, genau. Sie ist dabei zum Tode gekommen. Er hat das überlebt.
Oh.
Ja, genau. Genau. Wie gesagt, wir werden darüber noch reden. Aber damit hängt ihm erstens natürlich dieser Ruf an. Ja, also erstens das, was sehr typisch ist. Das ist jetzt wieder etwas, was ihn mit Hans Faller da übrigens verbindet. Einem anderen Autor, der später, ne, in dieser linken Ecke landet. Der ja mit einem Freund zusammen so einen Suizidversuch gemacht hat, wo er es als Duell getarnt war. Ne? Und da ist der Freund umgekommen und Faller da hat es überlebt. Also das ist sehr, sehr typisch, auch da, ne, man sieht die Parallelen in dieser Generation, die haben es irgendwie mit den Suizidversuchen. Es ist
halt, und überleben.
Ja,
du
ja,
meinst,
das
ist mit den Parallelen.
Ja, es ist, ja, also diese Generation, die, das ist schon eine sehr schwierige Generation, so auf psychischer Ebene. Das sieht man auch anders. Ich hatte, wenn man so an Amy Val Hennings denkt, zum Beispiel, mit der Becher ja dann zusammen war, die war ja in der Prostitution und da gibt man auch ganz klare depressive Anleihen und dann hat sie ja mit dem Morphium und so, das Becher später auch nahm. Also das heißt, in dieser Generation hat man das an sehr vielen Stellen.
Also die haben sie schon gegeben in der Zeit.
Ja. Genau. Also das ist eigentlich so dieses Ereignis, wo dann sozusagen wie Phönix aus der Asche der Becher entsteht, der dann später berühmt wird. Denn das muss man auch wissen, Johannes R. Becher ist ja der Name, den wir kennen, aber eigentlich heißt er Hans. Ja? Das ist eigentlich sein Name, Hans Robert. Und nach diesem Suizidversuch, nachdem er dann sich wieder gesund geworden ist, so einigermaßen, dann hat er eben angefangen, aktiv, dichterisch produktiv zu werden und hat dann seine ersten Werke eben unter dem Namen Johannes R. Becher veröffentlicht. Also schon dieser Namenswechsel ist, glaube ich, etwas, über das man reden kann. Woran denkst du bei Johannes?
Bei Johannes an den Täufer.
Mhm.
Da denke ich sehr biblisch eben.
Ja, genau.
Und das ist vermutlich kein Abweg, wenn man bei Becher an solche Figuren wie Johannes den Täufer oder generell an die Bibel denkt und diese christlich-religiös fundierten Sachen, die ja immer wieder hereinspielen. Also da, eben Johannes der Täufer fällt mir in erster Linie ein.
Ja, würde ich auch in die
Richtung. Bach fällt mir auch ein.
Bach, ja, auch. Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht abwegig. Ne? Also es macht halt aus diesem schnöden bürgerlichen Hans, ja, so ein Allerweltsname, macht es halt so eine große Figur, wo man auch biblische Anspielungen drin sehen kann. Ne? Also da sieht man schon diese Selbststilisierung, die allein dadurch ins Spiel kommt.
Und dann der Hans Eisler, der dann eigentlich als Hans und zwar nicht Johannes, die ja viel miteinander gemacht haben, über Musik und Becher und Vertonungen könnte man wahrscheinlich auch mehrere Folgen machen, aber eben der Hans Eisler fällt mir auch ein, der ja auch als Kunstgriff dieses Doppel-N eingeführt hat, etwas sich abzuheben vom normalen Hans.
Das ist interessant. Das hat mal wieder so eine Generationsparallele, ne? Dass man irgendwie dieses traditionelle, langweilige irgendwie nicht gut genug findet, wenn man eine künstlerische Karriere machen will.
Ja, interessant.
Ja, total, ne? Genau, und von diesem Punkt an geht er halt natürlich mit dieser ganzen Vorgeschichte, das haben wir in München auch alle mitgekriegt, das ging durch alle Zeitungen, ne? Mit dieser ganzen Vorgeschichte geht er also in die Münchner Bohème, treibt sich dann dort in diesen Kaffeehäusern rum und wird eben dann sukzessive zu einem der führenden expressionistischen Dichter. Also angefangen hat er zunächst eher mit so jugendstilartigen Sachen. Wichtig ist dann noch, der hat einen guten Freund, das ist der Bachmeier, Und Bachmeier gründet einen Verlag und in diesem Verlag erscheinen die ersten Werke von Becher und auch ein paar andere wichtige frühe expressionistische Schriften. Also der Bachmeier Verlag ist durchaus wichtig für verschiedene Sachen und so treibt er sich dann da herum und ist mit allen möglichen Leuten vernetzt. Also diejenigen, die die Menschheitsdämmerung von Kurt Pintus kennen, da ist Becher natürlich auch drin, als einer der wichtigsten Autoren dieser Zeit.
Also dieser war er früh etabliert, früh kanonisiert gewissermaßen, früh sehr sichtbar als Vertreter der Moderne.
Genau.
Der Zeit.
Ja, und eben auch als einer der radikalsten Expressionisten, weil ich meine, das, was den Expressionismus ausmacht, ist ja in vieler Hinsicht diese Sprachzertrümmerung. Das machen aber nicht alle. Also jemand wie Theodor Däubler macht das sehr viel weniger. Oder auch Else Lasker-Schüler macht das sehr viel weniger, weil die einfach einen ganz anderen Stil hat mit diesen religiösen Verweisen noch und so weiter. Aber wenn man so an August Stramm denkt oder so, ne, der so diese Kurzgedichte schreibt, wo eigentlich nur noch einzelne Wörter dann pro Vers stehen. Becher schreibt eher Langgedichte, ne, mit unglaublich krassen Sprachbildern und Wortneuschöpfungen. Da müssen wir uns dann auch ein bisschen was angucken vielleicht. Also das ist wirklich, dafür wird er auch berühmt, für diese wirklich krasse Wortwahl und diese sehr starke Dehnung der Grammatik. Also es gibt auch ein Gedicht von ihm, das heißt Die neue Syntax, das auch so was Pragmatisches, Programmatisches hat, ne? Dass er da versucht, irgendwie wirklich die Grammatik völlig neu aufzusetzen und das Alte vollkommen hinter sich zu lassen.
Ich denke gerade drüber nach, eben weil du auch, also es sind so viele spannende Aspekte, weil wir sind ja selber noch gespannt, wie viele Folgen dieser Podcast haben wird. Aber nach alledem, du hast einmal das Stichwort genannt in deinem Einführungstext, deutsche Geschichte. Jetzt berührt ja Becher mehrere politische Systeme, mehrere Zeiten. Wir sind in der Weimarer Republik, wir sind im Deutschen Reich, wir sind im Nationalsozialismus, wir sind in der Zwischenphase der ersten Nachkriegsjahre in der sowjetischen Besatzungszone, wir werden später in der DDR sein, parallel dazu wird es die BRD geben. Ich komme einfach nicht von diesem radikal modernen Becher zum späteren Becher. Kannst du da ein paar Brücken legen, wie man da hinkommt?
Ich bin schon, ich versuche es ja schon, genau. Also ich finde, die Frühphase ist halt die interessanteste, weil das so die so radikale ist. Ne? Das ist auch die Zeit, wo er auch stark drogenabhängig war. So, also jetzt waren wir ja erstmal so in der Zeit des Ersten Weltkriegs und so ein bisschen davor. Ne? So, Becher studiert übrigens während der Zeit auch, das Studium schließt er nie ab, das ist nochmal ein anderes Thema. Studiert er aber wechselseitig in München und Berlin.
Was studiert er denn?
Er studiert eigentlich philosophische Fächer, also durchaus musische Fächer, genau. Das ist eigentlich das, was er so studiert, aber er macht nie irgendwas fertig. Später schreibt er sich dann in Jena nochmal für Medizin ein oder versucht es. Er ist, glaube ich, nie immatrikuliert worden, aber er macht dann den Versuch, nochmal ein Medizinstudium zu starten, nachdem er seinen Drogenentzug endlich geschafft hat.
Hätte er Jura studieren müssen, vermutlich aus familiärer Prägung, oder? Weiß man, das wäre er vorgesehen gewesen als
Das wäre sicher das, was der Vater sich gewünscht hätte, aber da kenne ich jetzt da gibt es, glaube ich, keine Daten darüber, wie das genau abgelaufen ist. Was man weiß, ist, dass Becher nach Berlin zum Studium gegangen ist. Und dann wollte der Vater ihn aber wieder in München haben und dann musste er an die Universität München wechseln.
Ah, aha. Schräg.
Genau, also er pendelt so zwischen München und Berlin hin und her und das gilt eigentlich auch noch so für die 20er Jahre. 20er Jahre sind auch nochmal interessant, also man muss wissen, da war Becher dann schon, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo Becher schon zweimal dann verheiratet ist. Also das erste Mal heiratet er eine Nichte von Alfred Kerr, nämlich Käthe Ollendorf. Diese Ehe dauert nicht so lange und dann heiratet er in den 20er Jahren Lotte Rotter, das ist eine Chemikerin. Und die ist dann auch die Mutter seines ersten und einzigen Sohnes. Die Ehe geht aber dann auch relativ schnell wieder auseinander, beziehungsweise bis zur Scheidung dauert es noch ein bisschen, aber sie trennen sich relativ schnell, schon als der Sohn noch klein ist. Und dann gibt es so eine Phase, in der Becher so einerseits so wieder radikale Avantgarde macht, auf der anderen Seite macht er aber auch so religiöse Rückzugsphänomene. Also das schwankt so hin und her. Also gerade in den 20er Jahren ist es wirklich so, er ist sehr schnell begeistert nach 1919 von der russischen Revolution. Da kommen wir so langsam jetzt in diese Richtung. Schreibt dann relativ schnell auch ein Gedicht über dieses Thema. Und dann ist es aber ganz schnell auch wieder vorbei. Dann kommt dann dieser Rückzug, wo er dann sagt, nee, jetzt will ich mit Politik gar nichts mehr zu tun haben. Dann zieht er sich nach Bad Urach zurück. Da gibt es einen so einen lebensreformerischen Kreis, den Uracher Kreis. Den hat gegründet der Karl Reichle, der war einer von den Matrosen beim Matrosenaufstand in Kiel und der kommt dann nach Bad Urach zurück.
Das klingt alles wie ein Märchen.
Und er macht also hier bei Bad Urach, ne, hier so schön im Schwabenland,
ja,
hat er da diesen Kreis, ne, wo die, was machen die da so, ja, so landwirtschaftlich, Hühner füttern und Nacktbaden und was man eben so macht in so einem Land, so einem lebensreformerischen Kreis. Da kommt Becher dann aber wieder raus. Da gibt es so eine Phase der Majakowski-Begeisterung, also wo er sich so vor allem der russischen Avantgarde annähert. Ne? Und dann gibt es diesen, das ist ganz wichtig nochmal, den Hochverratsprozess. In den Mitte der 20er Jahre schreibt er dann sehr viele, fängt er an, macht so kommunistische Propaganda, tritt dann auch in die KPD ein und dann schreibt er eben diese ganzen kommunistischen Propagandatexte, die dann dazu führen, dass er angeklagt wird des literarischen Hochverrats, was ein Riesenskandal ist in der Weimarer Republik, Riesendiskussion über, da haben sich ganz viele, auch so Alfred Döblin, haben sich angeschlossen, so in Aufrufen, dass man den da wieder, dass man diese Klage fallen lassen soll, weil Freiheit des Wortes und der Literatur und solche Stichworte. Also das ist der nächste große Becher-Skandal. Ich kann das jetzt hier erstmal nur anreißen.
Ich sehe schon, es gibt so viele Folgen. Wenn man das alles gründlich besichtigen möchte, was wir tun sollten, das wird ein langer, spannender Weg werden, sich in diese vielen Facetten sehr gründlich hineinzudenken und die zu verstehen und nachzuvollziehen. Ja. Habe ich dich unterbrochen?
Ja, aber du siehst jetzt so langsam, wie er sich dann dem Kommunismus annähert. Mhm. So. Und das ist eigentlich auch, damit ist er aber eigentlich meines Erachtens so Ende der 20er Jahre schon wieder so ein bisschen fertig. Das ist jetzt auch kein Wunder, weil, ne, wenn man diese Schwankungen beobachtet, also das Religiöse hat er dann hinter sich gelassen, aber man sieht dann, dass er eher so einen neusachlichen Stil eigentlich anfängt, sich so zuzulegen Ende der 20er Jahre. Dann kommt aber der Aufstieg der Nationalsozialisten und das führt zum nächsten, diesmal zwangshaftweise ausgelösten Umbruch, nämlich 1933 emigriert Becher als einer der Ersten auch gleich mit, weil er eben diese kommunistische Vergangenheit hat und insofern damit rechnen muss, dass die Nationalsozialisten ihn verfolgen. Das heißt, er verlässt relativ früh nach der Machtergreifung das Land. Kommt dann über mehrere Stationen nach Moskau, wo er eigentlich nie bleiben wollte. Das muss man auch wissen. Also er wollte eigentlich immer wieder zurück nach Paris, wo er versucht hat, ja, so ein bisschen sich zu vernetzen oder auch die Schriftsteller zu vernetzen. Landet dann aber natürlich wegen
seines... Hatte er eine besondere Affinität zu Frankreich, zu französischer Literatur?
Eigentlich nicht. Ich glaube einfach, dass er sich in Paris halt einfach wohler gefühlt hat als in Moskau, was man ja auch verstehen kann. Denn ich meine, wir reden hier über das stalinistische Moskau, ne? Das, ich meine, die haben ja ohnehin nur relativ wenige Leute aufgenommen ins Exil, aus dem Exil. Ne? Also es gab natürlich da so eine deutsche Künstlergruppe, die so unter sich saß in Moskau. Aber die haben ja, ne, im Gegensatz jetzt zu anderen Ländern wie der Schweiz oder den USA, hat ja die UdSSR wenig aufgenommen an Flüchtlingen aus Deutschland. Und das ist vielleicht einer der wenigen, die das überhaupt geschafft haben, dort zu bleiben. Und das war auch wirklich keine einfache Situation. Man weiß da nicht viel darüber, weil tatsächlich auch Lilli Becher, Bechers dritte Frau, hat dazu nie sich geäußert. Also das ist etwas, wo die immer gesagt hat, darüber möchte ich nicht reden. Also das müssen sehr schwierige Jahre gewesen sein, die sie da in Moskau hatten. Ja. Hm. Und dann hat man ja auch, da gibt es ja auch diese Schauprozesse dann später. Ne? Das ist ganz, ganz schwierig. Es gibt dann auch nochmal von Becher einen Suizidversuch 1942. Das muss eine sehr schwierige Zeit gewesen sein. Naja, jedenfalls, das sind die Exiljahre, die er vor allem in Moskau verbringt und da versucht, über vor allem die Zeitschrift Internationale Literatur, auch da als Verleger ganz stark tätig zu werden, eben um die ins Exil gegangenen Autorinnen und Autoren miteinander zu vernetzen und so Widerstand im Prinzip gegen den Faschismus aufzubauen. Also das, was er macht, ist ganz klar antifaschistisches Programm. Ne? Versuch auch eine Einheitsfront. Das ist ja auch das, was in der Zeit gerne gemacht wird, dass man versucht, die bürgerlichen und die kommunistischen Leute zusammenzuschließen, weil man eben diesen gemeinsamen Gegner, den Faschismus, bekämpfen muss. Das ist das, wo Becher sich versucht, in dieser Zeit einzusetzen. Und in der Phase findet er eben dann auch zu einem stärkeren, traditionelleren Erzählstil zurück, zu einem Interesse an der klassischen deutschen Literatur. Also da interessiert er sich dann wieder mehr fürs 19. Jahrhundert vor allem. Ne? Also vor allem fürs frühe 19. Jahrhundert. Und das ist, glaube ich, auch die Brücke zu den Volksliedern, die du schon angesprochen hast. Denn jetzt ist es ja so, die deutsche Heimat ist verloren, ja, und das ist etwas, was jetzt in seinem Werk immer wieder auftaucht, diese Sehnsucht nach der deutschen Heimat. Also er fängt dann auch an, so Heimatgedichte zu schreiben über alle möglichen deutschen Regionen, was er bis zum Ende seines Lebens tut, weil diese deutsche Heimat ja dann doch nie wieder so ist, wie er sie kannte. Denn dann, als er zurückkommt, haben wir dann die deutsche Teilung. Ne? Dann gibt es erstmal Besatzungszonen und später ist das Land geteilt. Und das ist so eine Parallele, die Becher dann zieht zum 19. Jahrhundert, als es auch noch kein einheitliches Deutschland gab, aber alle sich dafür einsetzten. Also wenn man so an Fallersleben denkt, der ja den Text für die Nationalhymne geliefert hat, da geht es ja genau darum, wir haben diese ganzen Fürstenstaaten, wir möchten aber eigentlich ein einheitliches Deutschland haben.
Mhm. Dann das eben, das ist ja auch historisch spannend, dass eben das und warum, weil Wechsel im Stil, Wechsel in der Ästhetik hat ja meistens einen tieferen Grund, eine tiefere Ursache, dass das sozusagen zu einer Abwendung klingt vielleicht nicht ganz richtig, aber ungefähr sowas. Also jetzt hat man genug modern, war man jetzt oder genug expressionistisch und man besinnt sich oder fasziniert sich für das 19. Jahrhundert, für die Romantik, wie du sagtest. Das ist spannend, dass das eben just nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzt als Reaktion auf Verlorenes.
Genau, und dann kommt er eben wieder, 1945, auch da kommt er gleich wieder, ne? Manche bleiben ja auch noch länger weg, aber Becher kommt sofort
aus
wieder.
Aus Moskau.
Der kommt wieder aus Moskau, als Teil der Gruppe Ulbricht. Also das heißt, er ist auch gleich wieder in dieser Führungsriege, die jetzt in die sowjetische Besatzungszone ziehen und dann eben überlegen, was machen wir denn jetzt hier? Ne? Wie können wir denn jetzt hier wieder was Kulturelles aufbauen? Und da ist Becher einer der wichtigsten Player, der sofort versucht, wieder irgendwie eine nicht-faschistische Kultur aufzubauen. Also das Wichtigste, was er da macht, ist, den Kulturbund zu gründen. Der besteht ja auch noch relativ lange. Das sind eben so Aktivitäten. Und so entwickelt sich das mit der Zeit immer weiter. Und er wird dann natürlich nach Gründung der DDR wird er der erste Kulturminister. Das ist eine gewisse logische Folge, ne? Weil er eben in dieser Gruppe derer, die eben von Parteiseite da die Führungsriege gebildet haben, dann eben für den Kulturbereich zuständig war. Also total logisch, dass er dann auch Kulturminister wird. Mhm. Spannende an Becher ist eben, dann schreibt er noch die Nationalhymne, genau, das heißt, er wird so eine Art Aushängeschild. Ja, aber gleichzeitig kriselt es da auch eine ganze Zeit. Und das eine Problem, das
Becher... Schon da? Weil
ja.
Das ist ja früh, also da ist quasi ist ja der Zenit der politischen Visibilität oder auch der politischen Macht. Sind da bereits, Kriselsituationen oder Krisen spürbar schon?
Ja, gibt es. Und das hängt, also einerseits hängt es damit zusammen, weil wir jetzt eben die deutsche Teilung haben. Und Becher aber immer derjenige ist, das sind wir, einheitliches Deutschland, ne? Ich hatte das schon gesagt, das steckt ja auch in seiner Nationalhymne drin, ne? Deutschland eigentlich Vaterland, ne?
Die müssen wir uns überhaupt einmal näher anschauen, dann auch in einer Folge. Es ist ein
spannender Text. Ja, genau, weil die eben auch mit dem, mit der anderen Hymne auseinandersetzt. Mhm. Ne? Und deswegen werden die ja auch gerne verwechselt. Man muss echt aufpassen, dass man sie nicht verwechselt. Ja. Genau. Mhm. Jedenfalls, das ist eben das, was Becher immer versucht. Er versucht immer Kooperation mit Westdeutschland herzustellen. Mhm. Und das macht er wirklich exzessiv, das ist ihm wichtig. Das hat natürlich sicher damit zu tun, dass er selber aus München kommt. Das heißt, er möchte natürlich den Bezug zu diesen Gegenden, die ihm wichtig sind. Ja. Aber das stößt auf viele Probleme. Einerseits in Westdeutschland stößt das für viele Probleme, weil er versucht dann mal irgendwelche Veranstaltungen zu machen. Und gerade in Bayern klappt das nie, weil die Behörden da immer kommunistische Unterwanderung befürchten.
Das geht auf beiden Seiten. arbeiten nicht in dieser Zeit. Das ist aber auch spannend, dass, er so früh diese Brücken so offensiv aufbauen möchte und vorantreiben möchte. Spannend.
Ja, das macht er die ganze Zeit. Also das macht er auch schon während der Besatzungszonenzeit. Aber dann es steckt in der Hymne schon drin, dieses Ideal. Also natürlich ist er erstmal überzeugt vom Sozialismus. Insofern ist seine Hoffnung, dass man irgendwann ein einheitliches Deutschland bauen kann, das dann sich unter dieser ideologischen Prämisse zusammenfindet. Ne? Das steckt da drin. Aber das ist so, er möchte eben den Westen nicht aufgeben. Mhm. Ne? Deswegen versucht er immer irgendwie Bezüge dazu herzustellen. Also das heißt, es kriselt zunächst mal mit dem Westen, die dann sehr schlechtes Bild von Becher haben. Also da gibt es auch sehr diffamierende Artikel zum Teil. Ne? Also da merkt man richtig so diesen kulturellen Konflikt, den Kalten Krieg, der da auch ausgespielt wird. Gleichzeitig stößt er damit aber zunehmend auch auf Widerstand so innerhalb der SED, weil die so langsam natürlich auf Abgrenzungskurs gehen. Ne? Da wird die Abgrenzung immer stärker und dann sind diese Versuche, Bechers da mit dem Westen zu kooperieren, ein Problem. Vor allem, weil Becher auch immer versucht, ergebnisoffen zu arbeiten, was so die Entscheidungen betrifft, wie gute Literatur aussehen soll. Ja, also da gibt es jetzt, das ist auch was er dann anfängt. Er fängt dann an und schreibt so lange theoretische Abhandlungen über Literatur und Kunst, was er vorher nie gemacht hat, wo man das eben lesen kann, dass er zwar überlegt, was sind gute Standards, die versucht er zu finden, aber das ist erstmal eine ergebnisoffene Diskussion. Also dann gerät er natürlich in Konflikt mit dieser Zensur, die sich da auch aufbaut. Ja, das heißt, das ist eben diese Ergebnisoffenheit, die er möchte, die wird ja gar nicht, die ist immer weniger gegeben.
Die ist nicht gewünscht mehr, zunehmend nicht mehr, also
genau,
in diesem Abgrenzungskurs.
Und deswegen kriselt das an so vielen Stellen. Okay. Und dann hat er sich ja auch zwischenzeitlich für Georg Lukács eingesetzt, was auch ein Problem ist. Also Becher ist natürlich, der ist jetzt auch kein, man kann ihm einen gewissen Opportunismus vorwerfen, weil er immer wieder zurückgeht. Also sobald er merkt, es wird irgendwie kritisch und das ist nicht mehr die Mehrheitsmeinung, hält er dann doch still, ne? Aber er macht immer so Versuche punktuell und das ist aber etwas, was eine gewisse Schwierigkeit erzeugt. Also da ist eine Spannung drin. Ne? Also Becher fällt nie irgendwie in Ungnade in der DDR, aber die letzten Jahre ist er eigentlich nur noch formal im Amt. Also effektiv wird das Amt nicht mehr von ihm ausgeführt. Das heißt, so die letzten 2 Jahre ist er eigentlich nur noch, steht sein Name noch da drauf, aber eigentlich ist er nicht mehr wirklich Minister. Mhm.
Wenn man die DDR-Zeit etwas zu sortieren versucht, dann scheint mir das jetzt zunehmend schwieriger oder ich bin jetzt eher fast verunsichert quasi. Start in einem maßgeblichen elitären Kontext und mit Ulbricht. Beginnende Schwierigkeiten, beginnende Krisen von Anfang an. Es geht so weiter. Er endet als Platzhalter, der eigentlich nur mehr pro forma Kulturminister war. Das ist ja dann doch auch eine lange Zeit. Das sind, was sind es, gut 10 Jahre,
1958
stirbt er. Da muss ja eigentlich viel parallel dazu geschehen sein. Das ist ja immer ein ständiges Wieder anders. Das wird ja immer alles wieder anders. Ich vermute, da muss einiges drumherum laufen an Entwicklungen, an Überlegungen, an Texten, an Schreibansätzen. Was sind das für Trabanten um diese durchaus problematische Zeit als DDR? Kulturfunktionär.
Also das ist gar nicht so einfach zu beantworten, ne? Weil Becher ist einerseits natürlich Politiker und das ist auch noch eine Sache, da müsste man auch nochmal wirklich durch diese ganzen Materialien durchgehen. Das ist auch was überhaupt nicht aufgearbeitet ist. Ich habe das auch nicht gemacht, weil ich ja Literaturwissenschaftlerin bin. Das ist ja eigentlich eher was für einen historischen Zugang, dass nochmal jemand sich diese ganzen Kulturbundakten und so weiter anguckt, was er da eigentlich macht und die Reden, die er da hält. Das wäre total spannend, das nochmal fundiert durchzugucken. Also das ist halt die offizielle Seite, ne? Hat halt dieses Amt und bestimmte Sachen, die er offiziell nach außen vertreten muss und dann muss man irgendwelche Termine wahrnehmen, muss dann irgendwie irgendwelche Kinder treffen in irgendwelchen Schulen und so weiter und sich da ablichten lassen. Und auf der anderen Seite gibt es aber so eine gewisse Rückzugsbewegung, also literarisch, also ich finde immer vorher Becher ist ja so ein 100%-Typ, ne? Der schmeißt sich ja 100%ig aus voller Überzeugung da rein. Und vorher ist das auch stimmig, ne? Also dann ist Überzeugung und das, was er schreibt, auch das passt zusammen. Und ich finde halt gerade so in diesen letzten 10 Jahren klafft das auseinander. Da gibt es halt diese politischen Äußerungen und dann eben auch so diese Lieddichtungen, wie das Lied von der Blauen Fahne und so weiter, die eben so total den Sozialismus loben. Und dann auf der anderen Seite macht er so private Texte wie das Tagebuch 1950 oder diese weiteren theoretischen Ausführungen, das wird zum Teil auch ineinander implementiert. Und dann, das ist irgendwie so private Reflexionen, wo er irgendwie versucht, eben so eine viel größere Offenheit für die Kunstdiskussion zu etablieren und eben dann sowas wie den Roman Wieder anders, der ja total frühromantisch funktioniert. Das heißt, also da ist er so weit weg von diesem offiziellen Kunstverständnis, dass man sich schon fragt, wie das zusammengeht. Und dann haben wir auch diese privaten Konstellationen. Ich hatte ja schon gesagt, er war zweimal relativ kurz verheiratet. Dann hat er im Exil seine dritte Frau geheiratet, Lilli Becher. Das war eine Kommunistin. Und mit der war er auch bis zum Ende verheiratet. Also die einzige stabile Beziehung, die aber ja auch zwischendurch mal gekriselt hat. Auch da muss man drüber reden. Also der wäre kurz nach der Eheschließung hätte er sich am liebsten schon wieder scheiden lassen. Spezielles Thema, dann diesen Konflikt mit dem Sohn, der ja in England geblieben ist, weil seine zweite Frau eben nach England emigriert ist. Also das heißt, da gibt es auch eine sehr konfliktbehaftete private Geschichte, die dann auch noch mit drin ist. Also das ist sehr, sehr komplex, diese Frage zu beantworten, was da alles im Spiel ist. Dann die Beziehung mit den Ulbrichs, ne, welcher hat ja dann dieses schöne Sommerhaus in Bad Saro, wo er dann irgendwie ja mit seinem Segelboot da rausfährt. Also diese bürgerliche Idylle, ne? Die Ulbrichts kommen immer mal vorbei, dann schreibt er noch diese Biografie über Walter Ulbricht, das ja auch so irrsinnig ist, aber gleichzeitig hat er eigentlich auch ein angespanntes Verhältnis zu Walter Ulbricht. Also es ist sehr, sehr komplex.
Wie sieht es eigentlich mit der Forschung zu Becher aus? Gibt es einiges?
Ist viel? Ja, das kommt darauf an, was man sich jetzt anschaut. Also es gibt zwei einigermaßen neue Biografien, wobei das jetzt auch schon, wir sind im Jahr 2024 jetzt, ne? Also da ist das auch nicht mehr so neu. Die letzte ist von 2003, ist auch schon 20 Jahre her. Ansonsten gibt es an Forschung, ja, bis 1989 gab es eine relativ etablierte Forschungstradition in der DDR, ne? Da hat man das auch gepflegt. Also die Witwe Lilli Becher hat ja dieses Archiv aufgebaut in der Akademie der Künste und dann gab es eine Gedenkstätte eben in Bad Saro in diesem Sommerhaus. Also bis zur Wiedervereinigung gab es eine gewisse Tradition an Becherforschung, die selbstverständlich gewisse Grenzen hatte natürlich, weil man im ideologischen Rahmen forschen musste. Das ist ja das Besondere bei der DDR-Germanistik. Die haben sich nicht so sehr mit dem expressionistischen Becher beschäftigt, weil das war eigentlich die Fehlentwicklung, die er dann überwunden hat aus Sicht der DDR-Perspektive. Aber man hat sich immerhin intensiv mit den Texten beschäftigt. Man hat auch die Werkausgabe gemacht, die ist, glaube ich, 1988 erschienen mit 18 Bänden. Also das heißt, bis dahin gab es Becherforschung und nach der Wiedervereinigung ist es eigentlich alles in sich zusammengefallen. Seitdem kann man eigentlich nicht mehr von einer nennenswerten Becherforschung sprechen, dann hat man das irgendwie so, ja, da war eben der Sozialismus erledigt und das Thema war vom Tisch und Becher war der sozialistische Dichter und dann brauchte man das nicht mehr. Also das ist eigentlich so die Einstellung, die da herrschte. Ich meine, ich habe ein bisschen was gemacht, das ist klar, das heizt jetzt in gewisser Weise die Forschung wieder an, aber das ist jetzt auch natürlich ein isoliertes Erscheinungsmoment jetzt aktuell in der Situation. Also es gibt eigentlich keine wirklich fundierte Becherforschung, zumindest keine, die auf dem aktuellen Stand wäre.
Es würde ja wahrscheinlich die Literaturwissenschaft für ihn sich in erster Linie zuständig fühlen. Du sagtest vorhin eben, dass ja bestimmte Aspekte wären eigentlich geschichtswissenschaftliche Forschungsfragen. Er wäre natürlich auch ein Gegenstand der Zeitgeschichte, aber eben ich vermute, die Erwartung würde so sein, ja, er war Dichter, er war Schriftsteller, also soll die Literaturwissenschaft sich um ihn kümmern. Sehe ich das richtig in dieser Zuschreibung an eine Zuständigkeit? Also welches wissenschaftliche Fach sich für ihn in erster Linie verpflichtet fühlt? fühlen würde.
Ja, also ich glaube schon, dass wir dafür vorrangig zuständig sind. Ja, das glaube ich schon. Nur wie gesagt, wir werden nur sehr unter sehr begrenzten Möglichkeiten irgendwie gerade diese politische Rolle uns angucken. Mhm, werden wir nicht machen. Also ich meine, theoretisch könnten wir das auch machen, aber das wird einfach nicht passieren, solange es noch so viel beim literarischen Werk zu machen gibt. Mhm. Das wäre also insofern schon eine andere Fachdisziplin, die da zuständig wäre. Nichtsdestotrotz, beim Literarischen gibt es auch viel zu tun. Also wenn es Forschung gibt, die noch aktuell ist, dann ist es eben wirklich Forschung zum expressionistischen Werk. Da gibt es ein bisschen was. Ne? Da hat sich eben auch, das ist auch die Sache, wo sich dann die westdeutsche Literaturwissenschaft ein bisschen interessiert hat, ne? Für den frühen Becher. Genau das, was die DDR-Germanistik raushaben wollte, haben die natürlich gemacht. Aber auch das, da ist noch viel zu tun. Und was eben fast völlig fehlt, ist diese ganze mittlere Phase. Ja? Also zwischen Expressionismus und DDR-Schriftstellertum. Also im Prinzip diese Phase zwischen, sagen wir mal 1925 und 1945, diese 20 Jahre, da gibt es eigentlich fast keine Forschung, mit Ausnahme des Autobiografenromans Abschied, der hat ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber alles andere eigentlich gar nicht.
Ich glaube, wir haben viel vor. Wir haben einen langen Weg vor uns, um das jetzt zu ordnen, um es gibt ja auch so viele Lücken, die auszuleuchten sind. Du sprachst über die schriftstellerischen Phasen, die bekannter sind, die anderen, die weniger bekannt sind, oder eben dieses mehr oder weniger Verschwinden seit Wiedervereinigung, das Verschwinden aus der literaturwissenschaftlichen Forschung. Wir haben viel zu tun und viel vor. Wie geht's weiter?
Ja, wie geht's weiter? Genau, wir haben auf jeden Fall einige Folgen, die wir auf jeden Fall machen wollen, aber wir haben uns noch nicht festgelegt, was wir alles machen wollen, denn man sieht ja allein schon, was ich jetzt heute hier gemacht habe. Ich habe vor allem versucht, erstmal so die Schneise durchzulegen, aber ich habe eigentlich kaum über die Literatur gesprochen, schon gar nicht über diese Frauen, das ist alles nur angedeutet. Und was wir in den nächsten Wochen, Monaten oder wie auch immer, wie lange wir das hier machen, noch tun werden, ist also uns einzelne dieser Aspekte rauszugreifen und da mal ein bisschen Tiefenbohrungen zu machen. Denn man sieht ja jetzt schon in unserer jetzigen Diskussion, dass das einfach ganz schnell ausufert und dann kommt man nicht mehr mit. Und das heißt, wir wollten heute einen Überblick schaffen, werden aber jetzt in die Tiefe gehen und dann werden wir natürlich auch am Anfang anfangen. Das ist ganz sinnvoll. Ich habe schon diesen Suizidversuch von 1910 angedeutet, den wir uns unbedingt genauer angucken wollen und das werden wir auf jeden Fall jetzt machen und von da aus arbeiten wir uns dann so historisch ein bisschen weiter nach vorne. Vielleicht gehen wir auch noch mal zurück und vertiefen einzelne Sachen. Das müssen wir mal sehen, welche Schwerpunkte wir jetzt in nächster Zeit setzen. Aber wir fangen auf jeden Fall mit diesem Suizidversuch an, weil das, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, um überhaupt Becher zu verstehen. Und ich glaube auch Interesse zu wecken, weil das einfach ein total wichtiger und interessanter Aspekt in seinem Leben ist. Ja, also ich glaube, es wird spannend und deswegen hoffe ich, dass wir Interesse wecken konnten und alle, die hier zugehört haben, auch in der nächsten Folge wieder dabei sein werden. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.